Dan Simmons Ilium. Wir haben mal wieder eine kleine Buchbesprechung. Und zwar ja, aus dem Grund, weil dieses Buch Ilium von Dan Simmons, also hat mich total geflasht. Ich weiß nicht, also das ist eines der besten Bücher, was ich die letzten Jahre gelesen habe. Obwohl, mir fällt es immer relativ schwer, da irgendwelche Abstufungen zu machen. Also was ist jetzt ein gutes Buch, was ist ein schlechtes Buch, was ist ein richtig herausragendes Buch, an welchen Kriterien mache ich das fest? Ich mache da keine Plus-Minus-Liste oder so, oder ich denke mal, das kann keiner so richtig machen. Aber wenn ich so die Bücher einteilen müsste nach ja, so einer Skala von 1 bis 10, also landet das auf alle Fälle bei einer glatten 10. Das ist einfach ein richtig tolles Werk. Und hauptsächlich wegen der Story. Also die Fantasie, die Dan Simmons hat, ist einfach, es ist der Wahnsinn. Ich bin darauf gekommen, auf das Buch, auf eine Empfehlung von einem Kumpel hin. Der hat mir gesagt, ja, habe ich mal gelesen, Dan Simmons, könnte dir gefallen. Ja, hab ich gesagt, okay, geh mal her, lese ich mal rein. Ich habe ja sonst keine Bücher rumliegen oder beziehungsweise ist meine Bucketlist ist eine absolute Katastrophe, aber gut. Und gerade bei so einem Werk, 800 Seiten, aber trotzdem noch mal kurzer Seitenhieb. Steffen, Dankeschön für das Buch, also ganz tolle Empfehlung, finde ich echt, also super, super Buch. Ja, also bevor wir zum Inhalt kommen, mal kurz, wie ich das Ganze aufbauen werde. Also das wird auf keinen Fall so ausführlich wie das Frankenstein-Hörbuch oder die Frankenstein-Buchbesprechung, Analyse. Ich habe mir überlegt, ja, also ich werde heute in dem Abschnitt erstmal ein bisschen was über Dan Simmons erzählen, beziehungsweise generell so ein bisschen über das Werk. Und dann will ich eigentlich noch, also es gibt drei Handlungsstränge in dem Buch und ich will eigentlich jeden Handlungsstrang mal so ein bisschen einleiten und da auch Teile vorlesen draus. Aber ich bekomme es auf keinen Fall hin, das ganze Buch jetzt tiefgründig zu analysieren. So viel zu analysieren gibt es letztlich auch nicht, weil es hauptsächlich Story ist. Und ich will aber in die drei Handlungsstränge mal ein bisschen was vorlesen. Und also es macht es für mich auch übersichtlicher. Zeit ist ja auch begrenzt. Und ich habe jetzt die letzten Tage, oder besser gesagt auf einer Zugfahrt, letzten Freitag, mal das Buch nochmal von vorn, ja, mal kurz schnell überflogen und so ein paar Passagen unterstrichen. Und ich denke mal, die werde ich dann vorlesen. Noch ein bisschen nebenher erzählen. Und ja, mehr oder weniger euch dann damit allein lassen. Also jetzt gar nicht großartig, das Ende wäre auch gar nicht möglich. Also ich bin auch noch gar nicht fertig mit dem Buch. Mir fehlen noch, ich weiß nicht, 70 Seiten oder sowas. Und ja, ich weiß auch noch gar nicht, wie es ausgeht. Es sind noch ein paar Sachen ungeklärt. Und das Allerbeste ist natürlich, es gibt auch noch eine Fortsetzung, die hat einen ähnlichen Umfang. Also das sind auch so 900 Seiten. Und so wie ich gehört habe, gehört es mehr oder weniger zusammen. Also dass ich Teile der Story auch letztlich erst im zweiten Buch dann so hundertprozentig aufklären. Ja, okay, dann gleich nochmal kurz weiter. Story, ich überlege gerade, na gut, das wird jetzt auch ein bisschen ein verfahrener Text hier. Ist wieder alles frei eingesprochen, ich mache mir keine Notizen. Mal gucken. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich hatte wo ich das jetzt nochmal angefangen hatte, das Buch von vorne so ein bisschen reinzulesen, ist mir halt aufgefallen, dass er eigentlich am Anfang schon vieles, oder was heißt vieles, also sind nur so zwei, drei kleine Details, die er am Anfang in dem Buch, oder also Anfang heißt die ersten 100 Seiten von 850, wo er auf manchen Seiten so in Nebensätzen bringt er Details, wenn man die irgendwie verpasst, oder besser gesagt, man kann sich ja das überhaupt nicht alles merken, wo man dann am Ende denkt, na, wie ist denn das jetzt mit den, also in dem konkreten Fall, mit den echten Menschen und den Nachmenschen in dem Buch? Da stellt man sich die ganze Zeit die Frage. Und wenn man dann nochmal zum Anfang an der richtigen Stelle reinliest, dann weiß man, ach stimmt, da hat er das schon gebracht. Also es ist vom Storytelling her ganz, ganz außergewöhnlich, dass er ja, in diesem Monster von Buch eigentlich so trotzdem detailreich arbeitet, dass wenn man nicht genau hinliest und sich genau dran erinnert oder die Details nicht beachtet, dass man am Ende dastehen kann und sich denkt, das hast du jetzt aber unaufgeklärt gelassen. Ja, sicherlich nur bei zwei, drei Sachen. Also der Großteil der Story erschließt sich schon, aber Dan Simmons lässt einen halt auch die ganze Zeit so ein bisschen über die Hintergründe seiner Story im Unklaren. Also als Leser weiß man, ich weiß jetzt immer noch nicht, ich bin auf Seite 780, 790 von 850 und ich weiß immer noch nicht, also manche Fragen sind mir immer noch unklar. Manche Story-Details weiß ich nicht, und das betrifft nicht irgendwelche, eigentlich betrifft es keine Details, sondern eigentlich so ja, grundlegende Story-Geschichten. Also wer sind diese Personen, wer sind diese Personen, wer ist das, woher kommen diese Maschinen, woher kommen die Nachrichten? Also man, ja, über das Große und Ganze lässt er einem so im Hintergrund, im Unwissenden. Ja, okay. Wie gesagt, alles ein bisschen verfahren, wo mache ich als Nächstes weiter? Also der Umfang des Buches, das sind, wie gesagt, ungefähr 850 Seiten. Ja, relativ locker beschrieben, ist es nicht klein geschrieben, ist okay. Und ich muss sagen, um mal von vorne anzufangen, ich meine, bei so einem Buch, da denke ich mir natürlich, okay, ich lese es an. Aber wenn ich nach 50 Seiten das Gefühl habe, nee, das packt mich nicht, dann lege ich es weg. Also völlig klar, ein Buch, was so einen Umfang hat, wenn ich da am Anfang das Gefühl habe, ich muss mich da jetzt durcharbeiten, ich muss mich da durchquälen, also quälen mache ich so und so nicht, aber wenn ich das Gefühl habe, also für die 50 Seiten habe ich jetzt 2 Wochen gebraucht und 8 Sessions, weil ich irgendwie manche Sätze zweimal lesen muss, weil ich zurückblättern muss, weil ich irgendwas nicht kapiert habe, also dann lasse ich es. Also das sind solche Kaliber dann, oder ich habe richtig den Enthusiasmus und ziehe mir das rein, weil ich einfach ein Interesse habe. Also Beispiel, was mir da einfällt, ist halt der Ulysses von James Joyce. Das ist natürlich ein Buch, okay, da weiß man von vornherein, also das hier ist absolute Hochliteratur und hier kannst du erwarten, dass das einfach ganz dicht gepackt ist. Also dass man auch Sachen oder manche ganze Kapitel, ganze Seiten einfach nochmal lesen muss. Da geht es nicht um einzelne Sätze, da geht es um ganze Seiten, wenn man das irgendwie richtig in seiner, also vom Inhalt her begreifen will, aber halt auch von seiner Schönheit her begreifen will. Also Joyce ist natürlich Meister der Rhetorik. Oder Thomas Pynchon zum Beispiel, Die Enden der Parabel, das ist auch so ein abgefahrenes Werk. Also wenn man nicht einen Sinn hat für, ich sag mal, literarische Ästhetik, dann findet man an solche Literatur auch nichts. Also alles völlig wertfrei. Also ich denke mir bei manchen Sachen auch irgendwie, ja, das ist zwar jetzt schön, aber das interessiert mich nicht. Also ich will mich mit sowas nicht beschäftigen. Also bezieht sich natürlich nicht nur auf Literatur, davon mal abgesehen. Aber gut, um zurück zum Punkt zu kommen, also bei solchen Werken, Pynchon oder James Joyce generell, ja, da weiß man, worauf man sich einlässt. Und da muss man auch, aber muss ich zumindest, auch wirklich Lust darauf haben. Also zurzeit kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich nochmal den Ulysses in die Hand nehme, weil ich wüsste, ich brauche dafür halt mindestens auch ein halbes Jahr, um das auch so genießen zu können. Das ist halt nichts, was man mal irgendwie so, ich sitze 10 Minuten im Zug, komm, machen wir schnell, geht nicht, haut nicht hin. Also da würde ich mich mindestens irgendwie 2-3 Stunden am Stück hinsetzen und das mal lesen. Und genau, das ist halt diese, ja, also das ist halt ein so ein Punkt mit Machwerken, Epen, große Bücher, Umfang 600 Seiten plus, sage ich jetzt mal, wenn ich das so einordnen darf. Da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Dann gibt es halt die andere, das andere Extrem ist es auch nicht, also so eine andere Form von Büchern, wie zum Beispiel Der Herr der Ringe. Das ist halt auch, das ist ja noch schlimmer, das ist ja 1000 Seiten oder 1100 Seiten in seiner Gesamtheit. Und da, gut, weiß man ja auch irgendwie, worauf man sich einlässt. Da ist halt eine schöne Fantasy-Geschichte. Ich weiß gar nicht, habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren mal wieder in die Hand genommen und durchgelesen. Das liest sich halt schön locker flockig runter und man ist dann auch mental in so ein bisschen schön der Welt drin. Und ja, das ist einfach eine schöne Geschichte. Und da weiß man eigentlich auch, worauf man sich einlässt. Und wenn man das nicht mag, Fantasy-Kram, okay, tschüss, dann ist es halt nichts. Aber wenn man irgendwie ein bisschen was damit anfangen kann, dann hat man mal durchaus eine Beschäftigung für den Sommer. Also, ja. Und dann gibt es noch so eine andere Form von dicken Büchern, oder die ich zumindest so einordnen würde, das ist, oder was bei mir so diesen Effekt gehabt hat, wo ich mich irgendwann gelangweilt habe. Also wo das irgendwann so nach Seite 300, wo es halt einfach nur dann belanglos ist oder es um gar nichts mehr geht. Also da fällt mir als Beispiel Shantaram ein, das hatte ich mal gelesen. Wie heißt denn der Autor? Mal gucken, ob ich es im Bücherregal schnell finde. Shantaram, nee, finde ich nicht. Egal, oder auch Unendlicher Spaß vom, gucken, ob ich das finde. Ja, hier, David Foster Wallace. Unendlicher Spaß, David Foster Wallace, hoch gelobt. Sicherlich auch manchem bekannt. Habe ich bei der Hälfte weggelegt. Es ist mir einfach so langweilig. Es ist so langweilig und er erzählt. Und es mag alles irgendwie Dichte haben, aber die Story kommt nicht voran oder die Story ist belanglos. Seine philosophischen Ausflüge, ja, das ist okay, das kann man machen. Das ist bei dem Shantaram auch so, dass er viel in die, ja, so Lebensphilosophie und auf jeder Seite oder auf jeder zweiten Seite hat man dann irgendwie einen Sinnspruch, irgendwie auch alles Harte ist erduldbar und du musst da nur durch und dann irgendwann kommen auch wieder bessere, also so ein Kram halt. Also, okay, das war jetzt wertend, meine ich natürlich nicht so. Aber ja, also wenn man das auf 400 Seiten irgendwie ständig um die Ohren gepfiffen kommt, bekommt und die Story auch keine, ich sag mal so, Intensität hat, dann ist es, verliere ich zumindest relativ schnell das Interesse, beziehungsweise, also das frustriert mich dann auch. Ich denke mir dann, okay, das braucht es, nee, interessiert mich auch gar nicht, wie das jetzt weiter ausgeht. Weg damit, sozusagen. Ja, was sehe ich? Ich sehe hier gerade noch den William Gibson Neuromancer-Trilogie, hatte ich jetzt davor gelesen, Richtung so im Mai. Das sind halt 3 Bücher, insgesamt, der Gesamtumfang ist aber auch 970 Seiten. Und also auch so Science-Fiction, 80er Jahre, Oldschool. Ja, das ist auch ein geiles Buch, das habe ich halt auch verschlungen, also weil da halt... Weil diese Bücher, also die mich auch wirklich so von diesen umfangreichen Werke, also die mich so richtig gefangen haben, die müssen eine Story haben. Also die müssen eine Story haben, die, wo immer was passiert, wo es vorwärts geht, wo man irgendwie nie so richtig weiß, okay, wie geht's weiter, wie entwickelt sich das jetzt hier und das muss auch gar nicht super komplex sein, das reicht, wenn da, also beim Neuromancer spielt sich die Geschichte mit, ist von Buch zu Buch unterschiedlich, steigert sich immer mehr, aber man hat selbst im 3. Buch von der Komplexität her, da gibt es 4-5 Protagonisten, man weiß, und 4-5 Handlungsstränge aber auch gleichzeitig, Aber man kann es immer einordnen, also man weiß irgendwie, okay, da passiert es das, da passiert das, da passiert das. Das bringt natürlich auch Spannung mit rein. Das ist bei dem Ilium letztlich auch so, dass er am Anfang zumindest oder über die eigentlich ziemlich komplette Länge des Buches, dass er drei Handlungsstränge hat. Und das macht natürlich ein Buch, ja, das macht es natürlich spannend. Also man ist mal bei dem einen, dann ist man bei dem anderen, dann ist man in dem Handlungsstrang und ja, das sind auch vollkommen verschiedene Handlungsstränge, also vollkommen verschiedene Welten, wo man sich immer reindenken muss und das, ja, ist vielleicht verwirrend, aber es ist auch spannend. Und das hält einen an so einem Buch dran. Also das macht es, ja, macht so ein bisschen die Faszination aus. Okay, also das mal so ein bisschen zu diesen, ja, fette Bücher, Machwerke, Monster, keine Ahnung, fallen mir ein paar Begriffe ein. Also so richtige Schinken, so richtig schöne große Dinger. Also mir geht es zumindest so, wenn ich sowas sehe, ja, okay, habe ich erstmal keinen Respekt davor, aber das Buch, der Autor, die Autorin, muss ich schon Mühe geben. Also es muss mich auf den ersten 50, ich sag mal, okay, vielleicht 100, 150 Seiten maximal, muss es mich irgendwie packen. Ansonsten denke ich mir, okay, nee, sorry, Zeit. Zeit ist kostbar, Lebenszeit und so weiter. Ja. Aber Dan Simmons hat mich eigentlich, also schon auf den ersten 10 Seiten hat er mich gehabt, wo ich mir dachte, huch, na, wenn das jetzt so weitergeht, ja, dann alles klar. Und wo dann die ersten drei Handlungsstränge so eingeleitet waren, das liest sich sehr flüssig. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich das angefangen hatte, war ich auf einmal überrascht, so huch, ich bin schon auf Seite 80, ist ja Wahnsinn. Es liest sich in einem fort weg, das, ich sag mal, einfache Sprache, also einfach in dem Sinne verständliche Sprache, liest sich super gut. Nicht allzu komplex oder dass er irgendwie so Schachtelsätze benutzt, wo man irgendwie, ja, eben muss, was das Ganze halt ein bisschen in die Länge zieht. Aber trotzdem natürlich intelligent. Also manchmal schwurbelt er ein bisschen rum, aber er schwurbelt in dem Sinne, dass er irgendwelche technischen Konzepte erklärt. Komme ich später noch drauf. Ja, also sehr flüssig zu lesen und es gab dann auch so Sessions, wo ich mal eben so 150 Seiten weggeballert habe und das ist schon ungewöhnlich. Also wie auch immer er das macht, aber liest sich super flüssig und wo ich dann die ersten drei Handlungsstränge durch hatte, also eigentlich bei Seite 50 war mir eigentlich relativ klar, okay, gut, das lese ich auf alle Fälle aus und höchstwahrscheinlich lese ich sogar noch die Fortsetzung. Okay, gut, der Autor, Dan Simmons, 1948 geboren, hat so angefangen zu schreiben in den 80ern, also quasi so in seinen Ende 30er, hat dann die ersten großen Roman, glaube ich, Ende der 80er geschrieben, also wo er so knapp 40 war. Sieht man auch, okay, ist nie zu spät, so richtig cool in Literatur einzusteigen. War vorher irgendwie lange Grundschullehrer, hat sich dann irgendwann eben Ende der 80er gesagt, okay, ich mache nur noch einen auf Autor und ja, hat erstaunlich viele Bücher verfasst schon, also auch so ähnliche Kaliber. Es gibt von ihm den Hyperion-Zyklus, hat man vielleicht schon mal gehört, also ich kannte Dan Simmons überhaupt nicht. Er hat noch ein Buch oder ja, mehrere Bücher geschrieben. Terror ist auch noch so ein bekanntes von ihm, wo er die Expedition durch die Nordwestpassage von Drake, ja, müsste ich jetzt nachschlagen, auf alle Fälle wurde da versucht, die Nordwestpassage heißt nördlich von Kanada, quasi in Seeweg, durchs Eis zu finden. Und das haben die damals mit zwei Schiffen gemacht, Terror und Erebos, und er hat sich da dieses historische Vorbild genommen, Und das so ein bisschen als Roman verfasst, mit auch noch ein bisschen Mystik reingebracht. Genauso hat er ein Buch geschrieben über Erstbesteigung von Mount Everest. Weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt. Da kann man alles nachschauen. Wikipedia ist euer bester Freund. Da steige ich auch immer gar nicht so tief ein, weil mich das letztlich, ich meine, ich überfliege das auch nur. Ich denke mir so, okay, wer ist denn Simmons eigentlich? Aha, okay, gut. Kann sich jeder bei Interesse natürlich lesen. Also was er für Genres bedient, was er auch hier im Ilium macht, ist hauptsächlich, es ist so Science-Fiction-Fantasy mit, er hat auch kurze Bücher geschrieben, das ist dann so ein bisschen horrormäßig auch mit drin, aber generell kann man so in diese Science-Fiction-Fantasy-Schiene einordnen. Also das ist jetzt keine, also größtenteils, er hat auch irgendwie Detektivromane, hat er mal drei geschrieben, so einen Zyklus, da habe ich mir mal einen gekauft davon, habe mal reingelesen, das ist jetzt literarisch ganz schön dünne, muss ich sagen. Also ich dachte mir, wo ich das gelesen hatte, wusste, der Typ schreibt, der schreibt Detektivgeschichten, und ich hatte ja letztes Jahr so ein bisschen auch einen Flash mit Dashiell Hammett, ganz großartig, 20er, 30er Jahre, letztes Jahrhundert, Hardboiled, Detektivromane, also richtig geil, also schön von der Story her, super zu lesen. Und dachte ich mir, okay, also wenn der Typ, Dan Simmons, auch noch Detektivroman schreibt, dann komm her damit. Ich habe mal reingelesen, er hat mich ganz schön enttäuscht. Ich kenne jetzt keine anderen Bücher von ihm, weiß ich nicht. Aber das Hyperion von ihm wird auf alle Fälle auch sehr gelobt. Also das muss wohl auch so ein ähnliches Kaliber wie das Ilium sein, beziehungsweise noch ein bisschen besser. Mal schauen, also wenn es meine Zeit hergibt. Ich ziehe mir jetzt dann wahrscheinlich erstmal den Nachfolger noch rein, Olympus. Das ist wieder, wie gesagt, das beschäftigt mich auch 2 Monate dann. Und mal gucken, ob ich dann nicht mal irgendwie wieder was anderes, was Seichteres lesen muss oder mal wieder irgendwie mit irgendwelcher Fachliteratur anfange. Das steht irgendwie auch demnächst ins Haus. Na gut. Ja, Dan Simmons. Also wie gesagt, bedient so diese Fantasy. Aber was er halt auch immer macht, oder jedenfalls größtenteils macht in seinen Werken, er vermischt das Ganze, also seine Geschichten, mit erstens mal historischen Ereignissen, beziehungsweise auch mit Referenzen auf andere Literatur. Er macht es in dem Fall von Olympus mit Homer, mit der Ilias, also die Erzählung um den Trojanischen Krieg. Er macht das mit Shakespeare. Er bringt auf alle Fälle Shakespeare mit rein. Manchmal sehr subtil, manchmal ein bisschen offensichtlich. Ist ganz interessant, wie er das macht. Er bringt Proust mit rein, Marcel Proust, französischer Philosoph. Was noch? Ich glaube, das waren es erstmal. Also das sind so auf alle Fälle die drei größten Einflüsse, und es gibt immer so ganz interessante kleine Details, also zum Beispiel ein Handlungsstrang geht so ein bisschen um, das sind, weiß ich auch nicht so genau, Maschinen, Automaten, die aber irgendwie was Menschliches haben oder werden auf alle Fälle auch menschlich dargestellt, also so ein bisschen mit Seele, und das sind auch die über sich mit Shakespeare beschäftigen. Auch wenn sie irgendwo im Jupiter leben, aber ich will jetzt noch gar nicht auf die Story. Und diese Maschinenwesen, diese halborganischen Konstrukte, die sind Morawetz, oder die werden Morawetz genannt. Das ist das Volk der Morawetz. Und wenn man dann wieder guckt, okay, das Vorbild dafür ist ein real existierender Mensch, Hans Morawetz, der sich letztlich mit philosophischen Fragen die sich über Roboter drehen, also über KI drehen, der sich damit beschäftigt. Und solche kleinen, feinen Details webt er in seine Story mit ein. Das muss man alles nicht begreifen oder so. Aber das sind so diese Sachen. Oder es kommen halt auch Figuren vor, die in Shakespeares Der Sturm behandeln oder auftreten, oder die da Hauptcharaktere sind. Ich muss mal schauen, wie ich dann später in dem Handlungsstrang drauf eingehe. Das kommt dann erst so im Verlauf des Buches. dass da aus dem Sturm, da gibt's, ja gut, muss ich mal schauen, ob ich darauf eingehe. Auf jeden Fall gibt es da einen Zauberer, Prospero, der kommt in dem Buch vor. Dann gibt es da so ein, ja, so ein ganz komisches, anarchisches Wesen, Caliban, der auch im Sturm, ist ein bisschen so ein Naturgott, der irgendwie aber das ganze animalische, böse, triebhafte darstellen soll. Und er kommt da auch vor. Und auch seine Mutter, das ist noch so ein bisschen unklar, was die für eine Rolle spielt. Sykorax, Hexe. Und Setebos ist der Gott, den Caliban anbetet. Verwebt auf alle Fälle diese Sturmgeschichte. In welcher Detailtiefe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da müsste ich den Shakespeare noch mal lesen. Na gut, das ist wieder eine andere Aufgabe. Oder zum Beispiel, es gibt in Ilium, gibt's, okay, dann höre ich auch mit den Parallelen. Es gibt das eine U-Boot, was der eine Morawetz bedient, das heißt die Dark Lady. Und Dark Lady ist aus den Sonetten von Shakespeare entlehnt. Da gibt es den Dark Lady-Zyklus. Das sind 20, ich weiß nicht, vielleicht 10, 15, 20, weiß ich jetzt nicht genau. Sonette von Shakespeare, in der diese Figur der Dark Lady bemüht. Und ja, das, also solche kleinen feinen Details sind da mit eingewoben. Das muss man alles nicht wissen. Das macht aber das Lesen irgendwie interessant, oder wo ich mir dann denke, na gut, also Dan Simmons, also du hast dir da echt Gedanken gemacht, was du da schreibst. Also das ist jetzt nicht irgendwelches dahin geplappertes Zeug oder jetzt komplett aus der Fantasie, also entsprungen, sondern er nimmt sich halt Sachen aus der realen Welt und ja, baut da mit seiner ganz im eigenen Fantasie seine Geschichte auf. Extrem, extrem faszinierend. Einer der, also gut, kommen wir mal ein bisschen zum auch zur Geschichte, dann naja, ist das mal gut für heute. Also Ilium, es ist eigentlich ganz schwer zu beschreiben. Ich weiß auch nicht, was die Faszination ausmacht. Das Buch geht los mit dem Trojanischen Krieg. Es gibt einen Wissenschaftler, der ist auch mehr oder weniger der Hauptprotagonist oder zumindest der Protagonist in dem ersten Erzählstrang. Und eigentlich ist das so ein bisschen der Haupterzählstrang, auch wenn die drei Erzählstränge eigentlich relativ gleichberechtigt sind. Und dieser Wissenschaftler Hockenberry heißt er. Da stellt man relativ schnell fest, naja, oder er erzählt das auch, mehr oder weniger, das ist der einzige Erzählstrang, der aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Hockenberry berichtet vom Trojanischen Krieg, und zwar mittendrin. Also Hockenberry ist im Trojanischen Krieg und beobachtet, wie der Krieg abläuft. Man bekommt dann mit, okay, Hockenberry ist ein sogenannter Scholiker und er ist von der Muse Melete. Ja, angestellt ist er nicht. Also er ist quasi mehr oder weniger ihr Sklave sozusagen. Und er soll für Melete den anderen Göttern vom Trojanischen Krieg berichten. Das ist schon mal so abgefahren, wo ich mir dachte, okay, was ist denn jetzt los? Also krass. Und Hockenberry ist, wie gesagt, kommt aber eigentlich aus Ende 20. Jahrhundert, ist da halt Gelehrter gewesen, Professor, und hat sich halt mit der Ilias beschäftigt. Also mit genau dem Buch, mit genau dem Stoff von Homer geschrieben, über den, wo er jetzt mittendrin ist und darüber berichtet. Und ja, und so geht der erste Erzählstrang los. Und ja, man merkt aber schon auf den ersten Seiten, Hockenberry ist absolut frustriert von dieser Tätigkeit. Er ist da schon seit 9 Jahren mit dabei und erzählt das mal dem Leser halt. Also, lieber Leser, du kannst dir ja vielleicht gar nicht vorstellen, wie lang dieser blöde Krieg gedauert hat. Also das war halt kein Ding, dass die da hingefahren sind, okay, Troja, trojanisches Pferd, Helena wieder zurückgenommen und fertig war der Laden. Nee, also er meint halt, ich bin schon seit 9 Jahren berichten in diesem scheiß langweiligen Krieg. Und ja, dann kommen halt diese ganzen Versammlungen und diese ganzen Gesänge von Homer, wo er halt die Story berichtet, aber Homer hat anscheinend weggelassen, okay, wie lange das eigentlich gedauert hat. Naja, also solche Details bekommt man dann auch mit, also beziehungsweise weiß man am Ende vom Buch so generell schon mal, ja, also kann man schon ein bisschen mitreden, wenn man so dann irgendwie, wenn es mal heißt, nur ein trojanischer Krieg, keine Ahnung, also wenn man hier Ilium gelesen hat, dann kann man schon sagen, okay, pass auf, so und so lief das damals ab, Helena wurde geklaut, die Griechen sind darüber und dann gab es die und die Heerführer, Achilles, Hektor und so weiter. Und die Götter haben da auch ein bisschen mit rumgefunkt. Ja, also wie gesagt, ja. Und ja, also Hockenberry berichtet, soll von dem Krieg berichten. Und ja, wird dann so ein bisschen eingespannt von Aphrodite. Soll so ein bisschen ihr Spion spielen. Okay, ich will gar nicht mal so weit vorgreifen. Und dann gibt es noch einen zweiten Handlungsstrang. Da wird man wieder in eine komplett andere Welt reingeworfen. Da weiß man auch erstmal überhaupt nicht, was ist denn hier Phase. Das ist so ein bisschen so eine Landgesellschaft. Klingt so ein bisschen wie, naja, so viktorianisches Zeitalter. Aber man merkt relativ schnell, okay, nee, das spielt auch irgendwie, das spielt wieder in der Zukunft. Also, weil die Leute da irgendwie teleportieren können. Und man merkt schon, ja, also da geht es um so eine kleine Party, wo einer seinen Geburtstag feiert, seinen 99. Geburtstag. Und dreht sich aber hauptsächlich um einen anderen Charakter, der dann mit dazukommt. Und der hat irgendwie den Plan, die eine Frau dazu verführen. Und man merkt dann, ja, dass das alles so ein bisschen, also das ist wieder ein komplett anderer Stil auch. Eigentlich komplett andere, eine komplett andere Stimmung, wollte ich sagen. Von der Erzählung her, wo man sich denkt, oh, was ist das denn hier für belangloses Zeug? Also wie sich die Leute, was für Themen es da auch geht und dass die alle irgendwie anscheinend auch relativ ungebildet sind, also nicht lesen können. Und ja, da gibt es eine Vorführung übers Metallgießen und das finden die, boah, das ist ja Magie. Aber auf der anderen Seite können die halt um die Welt teleportieren ohne Ende und man stellt relativ schnell fest, hä, was machen die denn eigentlich? Die feiern irgendwie nur Partys und da wird man dahin gefaxt, also faxen heißt dieses Teleportieren in dem Fall. Und es gibt irgendwelche Bediensteten, also es gibt anscheinend auch keine Landwirtschaft mehr. Die Leute müssen sich um nichts kümmern. Es gibt da Servitoren, heißen die, also Bedienstete, sind aber mechanische Wesen, die den Leuten alles bringen. Und also ganz komische Welt erklärt er halt, wie gesagt, die Hintergründe, warum das alles so ist, also das weiß ich noch nicht mal komplett. Selbst am Ende kriegt man das alles noch nicht so mit. Also so ungefähr kann ich mir vorstellen, aber oder es wird auch ein bisschen was aufgeklärt. Aber lässt einen auf alle Fälle am Anfang im Hintergrund. Also Dan Simmons vom Worldbuilding her sagte dem Leser mehr oder weniger, na gut, erschließt du das mal selbst. Oder lass mal ein bisschen deine Fantasie walten. Ich erkläre dir das vielleicht. Aber ja, rechne mal nicht damit. Also nimm einfach mal die Story so hin, wie sie ist und lass auch mal deine eigene Fantasie so spielen. Der dritte Handlungsstrang ist wieder komplett was anderes. Also generell auf einer Abgefahrenheitsskala von 1 bis 10 kriegt es von mir 11 Punkte. Also sowas Abgefahrenes habe ich selten gelesen. Okay, dritter Handlungsstrang. Das handelt von Wesen. Das sind eben diese Moravets, wo man sich halt nicht so richtig, oder wo ich mir halt nicht so richtig, also die artikulieren sich schon irgendwie wie Menschen, also sind auf alle Fälle irgendwie intelligent. Und wie gesagt, die einen, der eine findet so Gefallen, Schönheit an Shakespeare so netten. Also kann man schon davon ausgehen, naja, das sind jetzt keine, ja, das sind jetzt keine Roboter. Also die würden sich wahrscheinlich mit sowas eher nicht beschäftigen. Also kann man schon davon ausgehen, okay, sind wahrscheinlich irgendwelche, also halborganischen Wesen, die leben auf den Jupitermonden und sind dort an ihre jeweilige Atmosphäre angepasst. Also der von Europa zum Beispiel, das ist auch so ein bisschen der Hauptcharakter dieses dritten Erzählstrangs, der mit seinem U-Boot, der Dark Lady, durch die finsteren Ozeane auf Europa durch Europa fährt. Europa hat eine riesige Eisschicht außenrum. Und man vermutet, ich weiß gar nicht genau, ob das schon geklärt ist, dass es darunter halt riesige Wasserozeane gibt. In seiner Erzählung gibt es das. Und der Morawetz fährt da mit seinem Forschungs-U-Boot rum. Und das ist so ein kleiner Roboter, Meter groß, humanoid aussehend, statt Arme irgendwelche Manipulatoren, keine Ahnung. Muss ganz niedlich sein und macht auch einen sehr niedlichen Eindruck. Also ein ganz bescheidener Roboter, so ein bisschen so ein kleiner Arbeiter. Und der Erzählstrang wird damit eingeleitet, dass er da vor so einem Kraken fliehen muss in seinem U-Boot. Es ist abgefahren und er kommt dann zu so einer, zu so einem Treffen von verschiedenen von diesen Wesen. Und da kommen dann auch von anderen Jupitermonden von diesen Konstrukten, von diesen Automaten sind da am Start. Und der eine ist zum Beispiel so eine riesige Krabbe, wird da dargestellt. So irgendwie 6 Meter lang und ein übelster Panzer, weil auf seinem Mond, ich weiß nicht genau, das ist glaube ich Io, da herrscht halt irgendwie Vakuum und da kommen fliegen ständig Meteoriten runter oder sowas. Und dass die da auf der Oberfläche irgendwie existieren können, dann musst du halt riesig gepanzert sein. Aber der unterhält sich mit ihm auch. Und das ist derjenige, der sich mit Bruce beschäftigt. Und da haben wir dann so im Verlauf des Buches in diesem Handlungsstrang so ein bisschen, der eine ist immer, was würde denn dein Bruce dazu sagen und was würde denn dein Shakespeare dazu sagen? Abgefahrene Literatur, absolut fantasievoll. Aber halt auch nicht komplett abgeschwurbelt. Also man liest immer und denkt sich so, boah ey, das ist von der Story her abgefahren, aber es ist irgendwie trotzdem alles nachvollziehbar. Und das macht so diese Faszination. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also man kann sich jetzt auch mal gar nicht so großartig identifizieren, sage ich mal, mit den, also Dan Simmons drückt jetzt auch nicht diesen Knopf beim Leser, so diesen emotionalen, wo man sich irgendwie denkt, oh boah, also jetzt leide ich hier irgendwie mit oder jetzt bin ich, was weiß ich, so trotzig auch so wieder. Es ist trotzdem distanziert, so hatte ich immer das Gefühl. Also dass man zwar irgendwie weiß, was die Protagonisten erleben, aber man fühlt jetzt nicht großartig mit, auch wenn komische Sachen passieren auf alle Fälle, so, oder, wo man sich denkt, boah, scheiße, ist jetzt keine schöne Situation. Nicht so diese Verbundenheit, was so die Charakterentwicklung angeht, da gibt es wesentlich bessere Beispiele, also zum Beispiel eben beim Frankenstein, wo man sich schon irgendwie manchmal mit der Kreatur mitleidet oder auch mit dem Frankenstein gegenüber Verachtung empfindet. Also wo man von der Autorin Mary Shelley wesentlich mehr mitgenommen wird auf so eine emotionale Reise. Das ist beim Dan Simmons, also hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl. An ein paar Stellen vielleicht, aber das ist dann halt sehr, ich sag mal so, situativ. Also wo die Situation oder das Bild, was er da entwickelt. Also es gibt da ein Bild, das kommt relativ am Anfang. Ich denke mal, das werde ich auch vorlesen, wo Hockenberry vor Aphrodite steht und sie ihn mehr oder weniger zwingt, für sie da jetzt so einen Geheimagenten zu spielen, andere Götter auszuspionieren. Und beschreibt das so, als wenn man das, als wenn man sich da irgendwie denkt, das ist schon irgendwie eine abgefahrene Situation. In seiner Haut möchtest du es nicht stecken, aber auf der anderen Seite, er beschreibt es halt so wie, Aphrodite, schönste Frau der Welt, als Göttin halt, okay. Überlebensgroß, 2,50 Meter, kommt dann so auf Hockenberry zu und berührt ihn und er bekommt halt eine Erektion, wo man sich irgendwie als Mann denkt, okay, gut, krasses Bild, was du jetzt gerade in meinen Kopf zauberst, sozusagen. Also, sprachlich schon teilweise sehr, sehr, sehr gut auf alle Fälle. Also er nimmt den Leser schon immer auf seine Storyreise, nimmt er ihn ganz gut mit. Auch wenn es abgefahren ist, auch wenn man als Leser Also mir ging es zumindest so, das wird wahrscheinlich auch allen so gegangen sein, die das Buch gelesen haben, wo man sich denkt, boah, was geht hier ab? Also wie kannst du solche storytechnischen Kurven fahren? Also Wahnsinn. Ja, und es hat auch so gut wie keine Längen. Also das ist auch das ganze Buch über. Also es gibt zwei, drei Passagen, aber im Großen und Ganzen passiert, also ist auch irgendwie actionreich sozusagen. Also wenn es irgendwie ein Film wäre, dann wäre das ein krasses Action-Drama. Also wo ständig irgendwas Unerwartetes passiert. Jo, okay. Schon wieder viel erzählt. Das war so ein bisschen die Einleitung. Wie gesagt, ich muss mal schauen, ob ich das, wie ich das mit dem Vorlesen hinbiege. Ich habe es, wie gesagt, schon unterstrichen alles. Oder alles. Ich muss es noch mal ein bisschen überfliegen. Vielleicht so ein bisschen sortieren. Eventuell mache ich noch 3 Sessions draus. Eventuell mache ich es in einer. Ja, wahrscheinlich werde ich es in 3 machen. Ist ja dann auch nicht so schwierig. Aber auf der anderen Seite, wie ich mich kenne, werde ich dann wieder mal hin und her springen und so. Und ja. Mal schauen, also deswegen mag ich das Buch halt auch, weil es auch so assoziativ ist. Also man kommt als Leser, oder also wenn ich Mann sage, meine ich immer, ja gut, bin ich halt. Also ich komme da als Leser auch immer auf manchen von seinen Seiten, wo er dann irgendwie so ein bisschen Seitenhiebe auf irgendwas austeilt. Oder irgendwelche Referenzen herstellt, entweder zur eigenen Story, wo man sich denkt, huch, das gab's doch jetzt schon mal. Das mag ich halt auch so, das ist eben nicht so auch nur, also das Buch ist schon straightforward geschrieben, aber es gibt immer so kleine Seitenkniffe. Das macht's halt auch so interessant, so wie gesagt, so dieses assoziative Denken halt, das sehe ich bei mir halt auch irgendwie, wenn ich irgendwas denke, dann kommt der nächste Gedanke rein und dann ist der wieder präsent und naja. Okay. Gut, Dan Simmons, Ilium, ganz großartiges Buch. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich einfach nur ja, so einen üblichen Text dahin hinkritzel, aber dann dachte ich mir, naja, reicht nicht aus. Ich hatte auch mal wieder Bock, ein bisschen was einzusprechen. Und ja, bin dann drauf gekommen, dass das wahrscheinlich der beste Weg ist. Also ich werde euch dann in die 3 Erzählstränge mal ein bisschen kurz Text einführen und dann lasse ich euch alleine damit. Werde auch gar nicht großartig spoilern, wie es ausgeht. Kann ich auch gar nicht, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie es ausgeht. Und es ist auch so umfangreich. Das bringt auch gar nichts. Also man muss das lesen, wenn man daran gefallen hat, wenn man daran gefallen findet. Und deswegen, wie gesagt, ich lese mal ein bisschen vor. Und da kann dann jede selber entscheiden, ob das was wäre oder nicht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Kann jetzt vielleicht eine Woche dauern. Mal schauen, bin ein bisschen beschäftigt die Tage. Aber wird irgendwann werden. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.